I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Dallas Mavericks, die haben in der Nacht mal wieder verloren, die 16. Saisonniederlage kassiert gegen die San Antonio Spurs. Und bei den Spurs, da hat ein alter Mann sein Comeback gegeben und für den fühlte sich dieses Comeback an wie sein erstes Spiel als Rookie. Die Rede ist natürlich von Tony Parker, wie er sich in dem Match geschlagen hat und was sonst noch in der Nacht in der NBA alles passiert ist, fassen wir jetzt zusammen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zusammen mit Felix Amrain, dem Moderator von Triple Double, unserem NBA Talk hier auf meinsportradio.de. Der aktuelle Folge findet ihr übrigens auch schon bei uns auf der Seite und als Podcast. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Da gucken wir zunächst auf das Duell der Mavericks zu Gast bei den Spurs. 108 zu 115 hieß es am Ende aus Sicht von Dirk Nowitzki und seinen Jungs. Und die Spurs, ich sagte schon, Tony Parker wieder mit dabei. Der war 7 Monate verletzt. Wie hat er sich bei seinem ersten Auftritt geschlagen?
Ja, nicht schlecht, muss man sagen. Er stand am Ende nur 14 Minuten auf der Platte, aber hat in der Zeit 3 von 7 Würfen getroffen, 4 Assists verteilt, 6 Punkte dann eingesammelt. Und das eigentlich Entscheidende ist ja, er war zwar lange verletzt, aber er ist deutlich früher zurück, als das alle erwartet haben. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Vor 2 Tagen deutete sich das an, dass er gegen die Mavericks starten könnte. Eigentlich haben alle mit einer Rückkehr erst im Januar, also ungefähr 2 Monaten gerechnet. Und deswegen war das alles dann schon relativ überraschend. Dazu ließ Tony Parker eine beinahe noch wichtigere Meldung verlauten. Er rechnet damit, dass Kawhi Leonard in 2 bis 3 Wochen ebenfalls zurück ist. Und dann können wir mal gespannt sein, wozu die San Antonio Spurs wirklich in der Lage sind. In der Lage waren sie heute auf jeden Fall, das Spiel umzubiegen, nachdem sie kurz vor der Halbzeit mit 30 Punkten ins Hintertreffen geraten sind, konnten sie die Lücke dann immerhin auf 7 verkleinern. Zur Halbzeit. Kurz vorher war Greg Popovich dann vom Spielfeldrand verwiesen worden. Er hatte sich da mit den Offiziellen angelegt, weil es einen Call nicht für die San Antonio Spurs gab, den er gerne gesehen hätte. Hat da nicht ganz so nette Worte gewählt und wurde dann eben in die Kabine geschickt und sah deswegen den Großteil des Spiels eben am Fernseher und nicht an der Seitenlinie. Er hat zwar letzten Endes den Call nicht bekommen, aber mit seinen Worten scheinbar seine Mannschaft so ein bisschen aufgerüttelt, denn ab da lief es dann. Die San Antonio Spurs spielten starke Defense und vor allem dominierten die beiden Big Men LaMarcus Aldridge und Pau Gasol und machten den Dallas Mavericks das Leben richtig, richtig schwer. LaMarcus Aldridge dann mit einem Season High 33 Punkte, 10 Rebounds von ihm, dazu 25 Punkte von Pau Gasol und am Ende, letzten Endes der doch relativ ungefährdete Sieg. In Summe muss man aber sagen, dass die Dallas Mavericks auf einem guten Weg sind. Sie haben sich, wie gesagt, in der ersten Halbzeit sehr gut präsentiert, waren auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht irgendwie meilenweit weg, sondern über die fast komplette Spielzeit dann dran, ließen die Lücke nicht zu groß werden, profitierten dabei dann unter anderem von ihrer starken Bank heute nach J.J. Barea 16 Punkte, Devin Harris 13 Punkte. Da waren sie deutlich besser als die San Antonio Spurs. Also der Trend zeigt bei den Dallas Mavericks in die richtige Richtung, wenngleich es natürlich gegen Top-Teams wie die San Antonio Spurs immer noch schwer aussieht oder dann eben auch mal in die Hose geht nach gutem Beginn. Aber der Trend geht in die richtige Richtung. Dirk Nowitzki übrigens mit 11 Punkten heute Nacht. Genauso dann der zweite Deutsche in der Starting Five, Maximilian Kleber, mit 5 Punkten, 5 Rebounds. Dieses Mal 13 Minuten auf dem Feld. Topscorer bei den Mavericks waren Dennis Smith Jr. und Wes Matthews mit 19 Punkten. Und bei den Spurs war es, wie gesagt, LaMarcus Aldridge, der 33 Punkte dann am Ende für sich verbuchen konnte. Also, wir sind gespannt, wie sich die Rivalität zwischen den Dallas Mavericks und den San Antonio Spurs in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird, denn die Serie wird noch vor Weihnachten komplett abgeschlossen.
Und der Trend, sagte Felix, geht in die richtige Richtung, von daher braucht Rick Carlisle sich um seinen Job keine Sorgen zu machen, anders als David Fisdale, der ist nämlich gestern von den Grizzlies gefeuert worden nach dem 7:12 Start in die Saison, sah man bei den Grizzlies in Memphis keine andere Möglichkeit, als sich vom Trainer zu trennen. Wir gucken auf das Duell der Pacers zu Hause gegen die Orlando Magic. 121-109 am Ende der 12. Saisonsieg der Pacers. Dank Victor Oladipo 26 Punkte. Sein Beitrag zu diesem Erfolg. Und die Cavaliers, die gewinnen auswärts bei den 76ers mit 113-91. Deutlicher Sieg der Cavaliers und ein deutliches Statement auch von LeBron James.
Ja, so kann man das, denke ich, sagen. Gerade im ersten Viertel war LeBron James sofort zur Stelle, machte 15 Punkte in den ersten 12 Minuten, legte dann noch 7 nach bis zur Halbzeit, war natürlich der Go-To-Guy der Cleveland Cavaliers, war allerdings eben auch derjenige, der aus der Starting Five als einziger wirklich überzeugen konnte. Kevin Love überragte in keinster Weise, im Gegenteil, er wurde überragt. Joel Embiid hatte mit dem Big Man der Cavaliers ein leichtes Spiel. Am Ende stand Love bei 4 von 12 und nur 13 Punkten. J.R. Smith war noch mit Abstrichen aus der Starting Five, ja, quasi für eine gute Leistung zu gebrauchen, zumindest was die Offense anging. Der machte 11 Punkte. Ansonsten lag die Hauptscoring-Last, abgesehen von LeBron James, nämlich auf der Bank. Da war es dann unter anderem eben Dwayne Wade, der die Second Unit anführte, machte 15 Punkte in nur 25 Minuten. Dazu Jeff Green mit 14, Channing Frye mit 12. Und das war letzten Endes eben der Punkt, wo die Philadelphia 76ers nicht so richtig mithalten konnten. Denn, wie gesagt, die Starting Five, die war durchaus auch produktiv bei den 76ers. Joel Embiid 30 Punkte am Ende. Und Dario Saric mit 4 von 9. Ben Simmons mit einer Statline, die sich nicht so schlecht liest. 10 Punkte, 8 Rebounds. Das ist erstmal ganz ordentlich. Sein Hauptproblem war, dass beschlossen wurde, dass ausgerechnet er LeBron James verteidigen soll. Und das ging, gelinde gesagt, mal etwas in die Hose, denn er konnte eigentlich zu keiner Zeit irgendwie vor dem King bleiben. Und so wurde dann irgendwann mal geswitcht, LeBron James dann anschließend von Robert Covington verteidigt, der es in keinster Weise dann irgendwie besser getroffen hat, zumal Robert Covington auf der anderen Seite dann eben auch noch von Jay Crowder an die Leine genommen wurde und eine totale Offenheit erlebte. Covington als einer der heißesten Schützen der aktuellen NBA-Saison warf 0 von 9 von der Dreierlinie, so heißt es richtig, 1 von 11 insgesamt, stand am Ende mit 2 Punkten da, 3 Turnover bei 4 Assists. Und insgesamt war die gute Defense gegen die 3-Punkt-Schützen der 76ers das Erfolgsgeheimnis bei den Cleveland Cavaliers. Die Cleveland Cavaliers erlaubten lediglich 3 von 28 Würfen von jenseits der Dreierlinie und mit 10% gewinnst du halt kein Spiel. Nicht mehr in der heutigen NBA. Die Cavaliers ihrerseits trafen dann eben zu allem Übel auch noch 40%. Natürlich war die Zone dadurch das ein oder andere Mal offen. Joel Embiid, ich hatte es gesagt, er hat das dann reichlich ausgenutzt. Auch Dario Saric nutzte das insbesondere, um immer wieder Rebounds abzugreifen. 6 Offensiv-Rebounds bei Saric, 10 am Ende. Und so kamen dann die 76ers immer wieder zu zweiten Chancen, hatten am Ende 11 Würfe mehr genommen als die Cleveland Cavaliers. Aber ich habe es ja angesprochen, die Wurfquote, die war eben deutlich schlechter als bei den Cavs, auch in der Gesamtstatistik 11% weniger getroffen. Und so hatten sie dann am Ende keine Chance. Joel Embiid sagte nach dem Spiel, er hasst es zu verlieren, aber vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, um mal den Hintern zu versohlt zu bekommen, so rum. Damit sie einfach auf gut Deutsch mal wieder so ein bisschen auf den Boden ankommen. Es galt ja als das Spitzenspiel. Es gab ja Vergleiche zwischen Ben Simmons und LeBron James. Jetzt haben die Cleveland Cavaliers dem jungen Team auf jeden Fall gezeigt, dass es noch ein weiter Weg nach oben ist. Und die Cleveland Cavaliers sind auf jeden Fall wieder auf dem Weg nach oben. Wir erinnern uns an die Niederlagenserie, die sie zwischenzeitlich hingelegt haben. Die ist vergessen. Mittlerweile die Bilanz 13-7, Philadelphia 11-8. Aber beide Teams auf einem guten Weg Richtung Playoffs.
Na, dann gucken wir mal auf die Trailblazers, die auswärts bei den Knicks mit 103-91 gewonnen haben, dank Damian Lillard, der mit 32 Punkten dafür sorgte, dass die Trailblazers am Ende eben mit 12 Punkten Vorsprung gewinnen konnten. Kristaps Porzingis auf Seiten der Knicks mit 22 Punkten und 7 Rebounds konnte da nicht wirklich groß anklingeln. Und jetzt gucken wir auf die Celtics zu Hause. Die haben ihre zweite Heimniederlage kassiert, haben mit 108-118 gegen die Pistons verloren. Der Siegeszug der Celtics ja sowieso schon vor kurzem gestoppt worden. Felix, geht's jetzt in die andere Richtung? Nein.
Nein, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es ist ja das Spitzenduell rein von der Tabellensituation gewesen, dass die Eastern Conference heute Nacht da sehen durfte. Boston gegen Detroit, zwei Teams, die wirklich verdammt weit oben stehen. Und ja, die Boston Celtics haben jetzt natürlich zwei aus den letzten vier verloren, aber man sollte daraus, glaube ich, jetzt nicht gleich ein Muster ableiten. Denn die Detroit Pistons, die haben mit Andrew Drummond jemanden, der verdammt gerne nach Boston fährt und der in seinen 10 Gastspielen dort im Schnitt über 16 Rebounds einsammelt. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Es ist das dritte Mal in dieser Nacht gewesen, dass er in Boston 22 Rebounds holt. Und dazu hat er sich dann eben auch gleich noch 26 Punkte ins Scoreboard schreiben lassen. Das ist beides Season High für ihn. Dazu 6 Assists, 4 Steals, so eine Deadline hat das letzte Mal ein gewisser Charles Barkley 1990 aufgelegt. Also Andrew Drummond wirklich auch mit einer hervorragenden Nacht und er war auch derjenige, der den Unterschied gemacht hat. Hatte nach dem ersten Viertel, das Detroit doch deutlich für sich gewann, bereits das Double-Double aus 11 Punkten und 10 Rebounds. Die Boston Celtics sind früh ins Hintertreffen geraten, lagen mit 10 Punkten bereits hinten, da waren noch nicht mal ganz 6 Minuten gespielt, kämpften sich dann zwar gut ran, machten die ersten 8 Punkte im zweiten Viertel, glichen das Spiel damit aus, hatten aber eben auch immer wieder Probleme, dass Detroit so bisschen davonzog. Zu Beginn des dritten Viertels waren sie dann wieder davongesprungen. Boston Celtics gelang es zwar, umgehend quasi wieder die, mit einem Run ihrerseits die Lücke zu schließen. Aber sowas verbraucht natürlich auch Kraft und sowas dann am Ende eben nicht mehr möglich, dann gegen die wirklich gute Starting Five der Detroit Pistons den letzten Run zu verhindern. Und der wurde einmal mehr von Andrew Drummond initiiert. 11 Punkte machte er nochmal im vierten Viertel, 8 Stück in Folge unter anderem. Und das waren eben diese entscheidenden 8, die die Lücke aufgehen ließen. Und dann war die Messe für die Boston Celtics gelesen, die vor allen Dingen ein Problem hatten. Und das hat auch Brad Stevens erkannt, der sagte, they tried to take the ball out of Kyrie's hands. Also sie wollten Kyrie Irving den Ball wegnehmen und genau das haben sie verdammt gut gemacht, hat dann auch Brad Stevens festgestellt. Kyrie Irving versuchte alles, das Spiel seiner Mannschaft zu beleben, gelang ihm nur mäßig 6 Turnover bei 9 Assists, 18 Punkte, am Ende ein Plus-Minus-Rating von minus 21 und gerade die Starting Five hatte eben ordentliche Probleme, da gibt's keinen einzigen mit positiven Plus-Minus-Rating, alle zwar im guten Punktbereich, aber eben unterlegen, wenn sie gegen die Starting Five der Pistons spielen mussten. Marcus Smart war am Ende bester Celtics-Spieler, 23 Punkte von ihm, der versuchte sein Möglichstes, während auf der anderen Seite eben Avery Bradley, der ja die ersten 7 Jahre seiner Karriere in Boston verbracht hat, herzlich willkommen gehießen wurde und dann eben auch einen guten Job gegen Kyrie Irving über die komplette Spielzeit gemacht hat. Bester Scorer am Ende bei den Pistons war Tobias Harris, der machte 31 Punkte, schnappte sich dazu noch 8 Rebounds, aber in Erinnerung bleiben wird vor allen Dingen Andrew Drummond und das wusste er nach dem Spiel selber und hat gemeint, they will remember that game.
Die Rockets, die hoben im ersten Viertel schon gegen die Nets gleich ab und machten deutlich, wo es am Ende drauf rauslaufen wird. 43 Punkte machten sie im ersten Viertel, gewannen am Ende mit 117 zu 103. James Harden, 37 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists. Der Mann des Abends in Houston gegen die Nets. Und dann gucken wir auf die Warriors, die zu Hause gegen die Kings mit 106 zu 110 verloren haben. Aber ohne Steph Curry und Kevin Durant, verwundert das nicht? Oder wie würdest du sehen? Ohne die beiden läuft's nicht?
Ja, also ohne beide ist dann natürlich schon schwierig. So in Abwesenheit von einem geht irgendwie, geht gegen die meisten Teams sehr gut, gegen Sacramento wahrscheinlich mehr als nur gut. Aber ohne beide ist dann natürlich schon irgendwie eine Hausnummer, insbesondere wenn dann die verbleibenden beiden Stars, nämlich Klay Thompson und Draymond Green, nicht unbedingt die beste Wurfnacht erwischen. Und das war halt in der letzten Nacht der Fall. Draymond Green am Ende bei 4 von 15, 14 Punkte, hat zwar 8 Assists verteilt, aber das kann das dann eben auch nur bedingt kaschieren. Klay Thompson dann mit 7 von 20, 5 von 12 Dreier. Das ist noch ganz okay, 21 Punkte dann bei ihm, damit bester Scorer bei den Golden State Warriors. Und sie haben das Spiel auch lange eng gemacht, haben gegen Ende des zweiten Viertels auch schon mal mit 10 Punkten geführt. Aber die Sacramento Kings, die wollten nicht so richtig aufstecken. Und hatten dann eben auch das Glück, dass Golden State am Ende schlicht und ergreifend einen Backstein nach dem anderen warf. Und so war es dann letzten Endes Bogdan Bogdanovic, der den Go-Ahead-Shot machte mit 12,6 Sekunden auf der Uhr, der letzten Endes dann für den Sieg reichen sollte. Golden State traf das letzte Mal 3:11 vor dem Ende. Da hatte Klay Thompson den Dreier reingeworfen und danach waren eben 7 Würfe, die daneben gingen. Ja, letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, warum Sacramento das Spiel dann am Ende für sich entscheiden konnte, den Rückstand nochmal drehen konnte. Und ja, es ist so ein bisschen unklar, wie sich die Situation bei den Golden State Warriors weiterentwickeln wird. Man geht erstmal davon aus, dass nach der Handverletzung von Stephen Curry er bereits am Mittwoch gegen die Knicks dann wieder zurückkommt. Kevin Durant sitzt ja nun schon ein bisschen länger draußen, hatte gegen Oklahoma City gespielt, worüber sich Steve Kerr dann im Nachhinein geärgert hat, weil sie das Spiel mit Durant dann auch verloren haben und er sich dann im Nachhinein gesagt hat, ja, dann hätte ich ihn noch draußen lassen können, ihn weiter hätte schonen können. Da ist so ein bisschen unklar, wann er zurückkommen wird, aber wie gesagt, solange erstmal einer von beiden zurückkommt, sollte es solche Niederlagen, die dann doch unerwartet sind, wie gegen die Sacramento Kings heute Nacht, nicht unbedingt geben. Die Sacramento Kings ihrerseits hatten deutlich mehr Wurfglück, trafen sehr, sehr gut, insbesondere von Downtown. 9 von 17 Würfen fielen da rein. Damit nahmen sie zwar ja weniger als halb so viele im Vergleich zu den Warriors, aber eben dafür dann doch sehr erfolgreich. Und das lag dann vor allen Dingen eben auch an George Hill, der traf nämlich 4 von 5 von Downtown, hatte am Ende 16 Punkte. Bester Scorer war Willie Cauley-Stein. Von der Bank kommt 19 Punkte für ihn. Insgesamt 6 Spieler im zweistelligen Punktbereich. Und diese Ausgeglichenheit war letzten Endes dann neben dem Wurfpech der Warriors am Ende der Garant für den Sieg für die Kings heute Nacht.
Und Garant für den Sieg der Clippers über die Lakers mit 120 zu 115 war Lou Williams. 42 Punkte hat er gemacht, aber für die Clippers beim Sieg dann doch noch eine negative Nachricht. Denn Blake Griffin, der hat sich verletzt am Knie. Wie schwer, steht noch nicht fest.
Ja, das würde natürlich jetzt endgültig diese Saison so ein bisschen die Krone aufsetzen, nachdem sie Danilo Gianlinari schon verletzt verloren haben, nachdem Theo Dosic ja auf unbestimmte Zeit ausfällt, nachdem Patrick Beverley jetzt sogar das Saison ausereilt hat, wäre das mittlerweile der 4. Spieler aus der Starting Five, der ja verletzt ausfällt. Also das ist schon heftig, welches Verletzungspech die Clippers da aktuell beutelt. Aber wir wünschen ihm natürlich das Beste und hoffen, dass es eben nicht so schlimm wird. 26 Punkte hat er aber erstmal zum Sieg seiner Clippers beigesteuert. 11 Rebounds, 6 Assists. Dabei 3 Turnover produziert. Insgesamt eine gute Nacht von den Clippers. Aber du hast es angesprochen, einer, der war noch wichtiger und das war Lou Williams. 42 Punkte, 4 von 8 Dreiern getroffen. Tadellose Leistung von der Freiwurflinie. 14 von 14 produzierte er da. Und insgesamt war es ja ein Sieg mit Hängen und Würgen, kann man, denke ich, sagen. Die Lakers waren lange Zeit absolut ebenbürtig, führten sogar im 4. Viertel, nur um dann ja so ein bisschen den Faden zu verlieren und letzten Endes das Spiel dann doch noch herzuschenken, weil eben gerade Lou Williams derjenige war, der dann die Verantwortung übernahm und auf jeden Spielzug der Los Angeles Lakers eine Antwort hatte. Die Antwort, die blieb Lonzo Ball so ein bisschen schuldig, kam erst spät im 4. Viertel wieder zurück, fügte sich dann allerdings nicht unbedingt gut ein. Er produzierte einen Turnover, vergab einen Dreier, vergab außerdem noch einen Layup. Und ja, das hat dann natürlich dem Team auch nicht unbedingt gut getan. Aber wenn es seiner Entwicklung hilft, werden sie darüber hinwegsehen können. Lonzo Ball heute Nacht wieder mit schlechter Wurfleistung, nur 1 von 7 getroffen. 7 Assists, 5 Rebounds, 3 Punkte, 3 Turnover. Das war seine Statistik am Ende. Anders war die von Caldwell Pope. Der hatte 29 Punkte, war derjenige, der die Lakers lange im Rennen hielt. 17 Punkte dazu noch von Jordan Clarkson von der Bank. Kommt insgesamt auch wieder ausgeglichene Leistung bei den Lakers. Da ragte neben Caldwell Pope keiner so richtig heraus. Es gab noch 15 Punkte von Kuzma, 11 von Randle, 17 von Ingram. Also dieses Team scheint auch so langsam aber sicher zusammenzufinden. Und bei den Clippers, da hatte ich es ja angesprochen, Williams und Griffin lange Zeit die dominierenden Spieler. Dazu noch Unterstützung von Rivers, der 19 Punkte hatte. Außerdem dann kein Spieler weiter im zweistelligen Punktbereich. Die Clippers gewinnen mal wieder, möchte man sagen, den direkten Vergleich mit dem ja Stadtrivalen, auch wenn ja die Vorzeichen vor diesem Spiel vielleicht anders standen. Allerdings auch die LA Lakers aktuell eher in einem Negativtrend, haben jetzt 7 der letzten 10 verloren.
Wir bleiben dran an der NBA, natürlich hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, aber auch mit unserem Magazin Triple Double. Der Kollege Felix Amrain moderiert. In dieser Woche geht's um miese Clippers, Verletzungen in Denver und Washington und dominante Twin Towers in New Orleans. Solltet nochmal reinhören. Take findet ihr bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch in unserer mobilen App für iOS und Android. gibt's die, kostet nichts, bietet euch aber Zugriff auf alles, was wir hier machen und nicht nur auf die Podcasts, sondern auch auf unsere Live-Übertragung. Und da steht am Freitag eine ins Haus 16 Uhr WM-Auslosung zur Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 hier live auf meinsportradio.de. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Gegner wem zugelost werden und auf wen Jogis Jungs dann in Russland treffen werden. Felix, für heute vielen Dank.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr im Web und in der App.